Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ITE Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, dann lass uns mal loslegen.
Ja, und wir beide haben ja Informationen vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz vom 13. Juni mitgebracht. Einmal ich zur Einführung von elektronischen Beurkundungsgeschäften. Da sind wir leider noch nicht so weit, dass das Ganze komplett digital ist. Wir haben es ja gerade bei Notaren oft so, dass die das Ganze, was wir so an Verträgen brauchen, elektronisch vorbereiten. Dann muss das Vertragspaket ausgedruckt werden. Es wird von uns als Hilfesuchendem unterschrieben. Dann wird das Ganze wieder vom Notar eingescannt und dann elektronisch an die jeweiligen Gerichte weitergeleitet. Wir haben da also einen Medienbruch drin, der zu Verzögerungen führt und das Ganze nicht einfacher macht. Hier als ein Beispiel stellt sich dann also das Bundesjustizministerium vor, dass man das Ganze schlanker machen kann, zum Beispiel, dass man dann beim Notar direkt dann auch elektronisch unterschreiben kann und das Ganze dann nicht mehr ausgedruckt werden muss. Das, wie gesagt, erstmal ein Vorschlag. Mal schauen, wie es da weitergeht. So, und du hast einen anderen Vorschlag noch mitgebracht.
Ja, und zwar geht es um Online-Verfahren für Klagen. Also sprich, man eher so ähnlich wie beim Elster-Konto kann man sich mein Justizfach auch ein solches Konto einrichten und dann selbst Klagen einreichen. Das läuft auch schon im Bereich der Fluggastrechte. Also ist das ein Verfahren, was insbesondere für Massenverfahren gedacht ist. Und einige Amtsgerichte machen da auch mit. Spannenderweise eben auch Frankfurt, Main, Hamburg und Königs Wusterhausen. Jetzt wird man fragen, warum Königs Wusterhausen? Ja, das ist das Amtsgericht, in dessen Gerichtssprenge der BER oder der Betreiber dieses BER sitzt. Und insofern kann man dort eben auch als Bürger ganz normal auf digitalen Wege Klage einreichen. Das soll dann im Zeitraum von 10 Jahren ausgeweitet werden für alle Zahlungsklagen, die man zivilrechtlich vor Amtsgerichten öffnen kann. Schauen wir mal, ob es funktioniert und schauen wir mal, ob das auch so angenommen wird.
Ja, dann der erste Reminder, die erste Erinnerung von mir. Die Steuerberatervergütungsverordnung 2025 tritt zum 1. Juli in Kraft. Also wer dann höhere Gebühren abrechnen möchte, der sollte handeln und dann entsprechend seine Mandanten informieren und die Gebühren überarbeiten.
Ja, am 12. Juni 2025 hat Deutschland das Übereinkommen über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft ratifiziert. Warum erzähle ich das? Ja, dieses Übereinkommen wurde geschlossen 2001. Also Deutschland hat 24 Jahre gebraucht, um es zu ratifizieren. Worum geht's da? Ja, unter anderem auch um Arbeitsbedingungen der Erntehelfer in der Landwirtschaft. Also lieber spät als nie. Und dann keine überraschende Information. Der Bundesrat hat am 13.06.25 der Rentenerhöhung zugestimmt. Es gibt also ab 1.07. mit allergrößter Wahrscheinlichkeit 3,74% mehr Rente für unsere Rentner.
Na, das sind doch schon mal schöne Nachrichten. Ich habe dann noch meinen zweiten Reminder, meine zweite Erinnerung mitgebracht. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz BFSG wird ab dem 28.06. gültig und scharf geschaltet, wenn Sie als Hinweis zum Beispiel eine Website haben und sich da auch an Verbraucher wenden, dann sollte diese Website dann barrierefrei sein. Und gerade wir als Steuerberater wenden uns ja auch nicht nur an Unternehmer, sondern auch an Verbraucher. Dann bitte bis dahin noch schnell tätig werden. Wir fürchten, dass es danach dann schon zu Abmahnwellen kommen wird. Und von daher sollte man dann also schnell noch handeln und seine Websites anpassen. Darüber hinaus, ganz kurz als Hinweis, was so gerade in der Literatur diskutiert wird. Die neue Bundesregierung hatte ja in ihrem Koalitionsvertrag auch etwas dazu gesagt, dass die Registrierkassenpflicht eingeführt werden soll. Und der entsprechende Passus in dem Koalitionsvertrag lautet, für Geschäfte mit einem jährlichen Umsatz von über 100.000 Euro führen wir ab dem 01.01.2027 eine Registrierkassenpflicht ein. Hier wird jetzt angemerkt, dass wir erstens nicht wissen, was soll denn Geschäfte sein? Was versteht man denn darunter? Dieses Wort gibt es ja sonst nicht in unserem Sprachgebrauch und in unseren Gesetzen, dass das irgendwie klar wäre, was ein Geschäft ist. Und zum anderen, was ist denn mit Umsatz gemeint? Ist damit der Barumsatz gemeint? Ist Umsatz allgemein damit gemeint? Also alles völlig unklar. Ausnahmen sind dann in diesem Satz aus dem Koalitionsvertrag auch nicht geregelt. Also von daher, man weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Aber 1.1.27 ist ja auch nicht so weit weg. Von daher ist da also die Bundesregierung aufgefordert, auch noch mal ein bisschen nachzusteuern, wenn sie das bis dahin einführen will. Und zum Abschluss dann von uns nochmal Nachrichten vom Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität aus NRW, dem LBF. Die machen ja immer wieder mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Jetzt gab es eine grenzüberschreitende Aktion mit anderen Ländern, sogenannte Falsche Hase, hieß dieses Projekt. Und da wurden 240 Millionen Euro wohl schon zurückgeholt. Worum ging es? Es wurden Autos eingekauft hier in Deutschland mit Vorsteuerabzug und dann, ja, über innergemeinschaftliche Lieferungen ins EU-Ausland wohl weitergeliefert und dann verschwanden alle Beteiligten plötzlich, sodass dann eben vor allem hier in Deutschland ein Vorsteuerschaden entstanden ist. Das habe man jetzt wohl alles aufgeklärt und wie gesagt, das Geld sei zurückgeholt worden. Und naja, es gibt eine ganze Menge organisierte Kriminalität, auch im steuerlichen Bereich. Wir müssen als Steuerberater immer wieder aufpassen, dass nicht einer unserer Mandanten da irgendwie bewusst oder unbewusst mitmacht. Und ansonsten, die Behörden sind da also hinterher und haben auch den Biss, entsprechend das alles zu ermitteln und sich dann das Geld zurückzuholen. Kommen wir zu unseren aktuellen Urteilen. Und da habe ich drei aus Münster vom Finanzgericht mitgebracht. Zunächst zum ersten. Da geht es um Seefrachtcontainer. Und Seefrachtcontainer waren oder sind eine oft verbreitete Anlageformen, wo gesagt wird, pass auf, kauf dir doch so einen Seefrachtcontainer und vermiete, verliese den dann an den Verkäufer zurück. Da machst du dann schöne Einkünfte aus dieser Anlageform. Ja, und dann hast du da Spaß dran. Leider ist das häufig so, dass jedenfalls, wenn wir das auf den Tisch bekommen, dieses ganze Modell insofern nicht funktioniert, dass mein Verkäufer irgendwann pleite geht. Und in diesem Fall war das dann hier auch noch so, die Seefrachtcontainer, um die es ging, die existierten zum Großteil auch gar nicht. Also nur auf dem Papier, aber tatsächlich gab es die gar nicht. Wenn es jetzt darum geht, wenn wir hören, da geht jemand pleite, dann wurden ganz sicher eben auch Verluste gemacht. Wie können wir denn diese Verluste ansetzen? Und da kommen dann hier vor allem Einkünfte aus Kapitalvermögen in Betracht und ob das dann eben entsprechende Verluste daraus sind. Sind es vielleicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb? Das wäre eigentlich für die Steuerpflichtigen gut, weil dann habe ich ja fast einen allumfassenden Verlustabzug. Oder haben wir sonstige Einkünfte? Und hier kam das FG Münster, gerade auch wegen des Aspekts, dass die Seefrachtcontainer gar nicht existierten, zu dem Ergebnis, dass es sich um sonstige Einkünfte handelte. Aber die Revision beim BFH ist anhängig. Da können wir dann also schauen, wie der darüber entscheidet. Worum geht's? FG Münster, Urteil vom 14. Mai 2025, Aktenzeichen 6K608 aus 22E. Und die Revision ist beim BFH unter dem Aktenzeichen römisch 3R23 aus 24 anhängig. Mein zweites Urteil aus Münster, da geht es um, ja, einen Nachfolgefall und um die Ermittlung der jährlichen Lohnsummen. Ob ich die eingehalten habe, bei einer Erbschaft oder Schenkung eines Unternehmens. Hier hat der Steuerpflichtige behauptet, okay, wir haben in unserer Konstellation eine KG und es gibt Gesellschafter Geschäftsführer und diese Gesellschafter Geschäftsführer haben ja in Anführungsstrichen auch Gehälter bekommen und diese Gehälter müssen bei der Ermittlung der Lohnsumme auch berücksichtigt werden. Da hat das Finanzamt gesagt, nein. Aus einkommensteuerlicher Sicht sind es keine 19er-Einkünfte, also 19 ESTG. Das sind Einkünfte eines Mitunternehmers nach § 15 ESTG. Wir können das hier nicht als Löhne berücksichtigen und das fällt nicht unter die Lohnsumme. Das FG Münster hat das anders gesehen. Die haben gesagt, bei der KG ist das ein Abzugsposten, was an den Gesellschafter gezahlt wird aus handelsbilanzieller Sicht und es wird eben auch aufs entsprechende Konto Gehälter und Löhne eingebucht. Also von daher, aus HGB-Sicht sind das schon Löhne und können dann auch bei der Lohnsumme berücksichtigt werden. Die ertragssteuerliche Beurteilung, dass das keine 19er-Einkünfte sind, ist mir egal. So, das FG Münster, das war jetzt gut für den Steuerpflichtigen, aber Revision ist jetzt hier auch anhängig. Das war das FG Münster. Urteil vom 14. April 2025, Aktenzeichen 3K 483 aus 24F. Und die Revision ist anhängig unter dem BFH-Aktenzeichen römisch 2R 28 aus 25. Ja, und dann das letzte Urteil aus Münster. Da geht es um die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung und den Fall, dass das Unternehmen eigenen Grundbesitz hatte, der auch vermietet worden ist. Das ist gut. Man hatte aber auch noch fremden Grundbesitz dazugeholt und den weitervermietet. Aber hier eben die besondere Konstellation, man hat die Weitervermietung nicht mit Gewinnaufschlag gemacht, sondern es ist eins zu eins durchgeleitet, also kein Gewinn erzielt. Und es wurde auch vorgetragen, wir hatten auch gar keine Gewinnerzielungsabsicht hinsichtlich dieser fremden Grundbesitze. Da hat das FG Münster aber gesagt, nein, das geht nicht. Das ist trotzdem insgesamt für die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung schädlich. Im Gesetz steht, dass ich ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten soll. Hier wurde fremder Grundbesitz dazu genommen. Und wenn dieser fremde Grundbesitz auch ohne Gewinnerzielungsabsicht weitervermietet wird, ist mir das egal. Es geht um fremden Grundbesitz, der vermietet wird. Und damit verstoßen wir gegen den Wortlaut des Gesetzes. Von daher, das ist aus Sicht des FG Münster dann eine schädliche Tätigkeit. Davon sollte man die Finger lassen. Das ist das FG Münster Urteil vom 26. März 2025, Aktenzeichen 13K 391 aus 23G. Und damit rüber zu dir, Steffen.
Ja, und zu einem Urteil, wo man nur sagen kann, Augen auf, auch bei der Probezeitkündigung. Was war passiert? Ein Arbeitnehmer bekam von seinem Vorgesetzten gesagt, wir sind sehr zufrieden mit dir und du wirst zum Ende der Probezeit sicher natürlich übernommen. Zu seiner Überraschung bekam er dann kurzfristig danach doch die Kündigung während der Probezeit und hat sich gegen diese gewandt. Würde man ja meinen, Probezeitkündigung, was soll da schon schief gehen? Das ging hier schief. Das LAG Düsseldorf hat gesagt, ja, wegen widersprüchlichen Verhaltens war diese Kündigung treuwidrig nach Paragraph 242 BGB. Es ist sicher ein Ausnahmefall, aber man kann es immer wieder nur wiederholen, auch bei einer Probezeitkündigung. Bitte die Spielregeln einhalten. Das war das Urteil des LAG Düsseldorf vom 14. Januar 2025 zum Aktenzeichen 3 SLA 317 aus 24. Und jetzt nochmal zu dir, Dietrich.
Ja, genau. Also ich habe gelernt, wir als Arbeitgeber dürfen dann uns also nicht treuwidrig verhalten. Das ist ja hoffentlich keine Neuigkeit, aber gut, dass das hier auch nochmal klargestellt worden ist. Ja, was ich mitgebracht habe, ist, wir hatten letzte Woche schon zum Auskunftsrecht im Artikel 15 DSGVO berichtet und dass das kein Akteneinsichtsrecht ist. Dazu gab es nochmal Fragen und glücklicherweise hat der BFH in zwei Urteilen vom 8. April 2025 dazu auch nochmal Stellung genommen. Offensichtlich gibt es dazu Unklarheiten. Der BFH hat in einem seiner Urteile erst einmal explizit gesagt, das Auskunftsrecht nach der DSGVO ist nicht mit einem Akteneinsichtsrecht identisch. Das ist also was anderes. Und dann hat der BFH definiert, dass das Akteneinsichtsrecht den Einsichtnehmenden in die Lage versetzen soll, die Grundlagen einer Verwaltungsentscheidung nachzuvollziehen. Ich kann also in die Akte reingucken und ganz genau auch nachlesen, was die Behörde so an Gedanken hatte und an Entscheidungsfindungen hatte und dergleichen. Also ich habe ein vollumfängliches Akteneinsichtsrecht und sehe inhaltlich, was da passiert ist. Der BFH sagt dann, das Auskunftsrecht hingegen sollte eben nur dazu dienen, dass sich jede natürliche Person vergewissern kann, dass sie betreffende personenbezogene Daten richtig sind und in zulässiger Weise verarbeitet werden. Es geht also nur darum, welche Daten sind denn über mich bei zum Beispiel dem Finanzamt vorhanden und wie werden die da verarbeitet? Es geht aber nichts um Inhaltliches. Und das hat der BfH in einem zweiten Urteil vom selben Tag dann eben auch nochmal konkretisiert. Da wollte ein Steuerpflichtiger über diesen Auskunftsanspruch in Artikel 15 DSGVO eine rechtliche Analyse des Finanzamtes haben und einsehen. Und da hat der BfH gesagt, nein, diese inhaltliche Ausarbeitung, die kriegst du über diesen Auskunftsanspruch nicht. Du kannst nur die darin enthaltenen personenbezogenen Daten vom Finanzamt bekommen. Da kriegt dann also ein Schreiben vom Finanzamt und da sagen die dann, no, das und das ist über dich hier gespeichert und so dann weiterverarbeitet. Aber inhaltlich kann ich nicht reingucken. Also von daher sind das beides unterschiedliche Sachen. Ich kann beides parallel beantragen oder nur eins von beiden, aber ich muss mich dann eben entsprechend auch entscheiden. So, und es ging dabei um die beiden Urteile des BfH vom 8.04.2025. Einmal das Aktenzeichen Römisch 9 R 8 aus 24 und dann nochmal Römisch 9 R 22 aus 22. Hui, das war ja wieder ein heißer Ritt, mein lieber Steffen.
Das stimmt wohl.
Wieder viele tolle aktuelle Informationen. Schön, dass du dabei warst. Freut mich sehr.
Immer wieder gern.
Ja, und dann bis zu unserer nächsten Folge.
Genauso. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.